Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, aber ich fand das eine ganz besondere Zeit, die wir gerade haben durften. Und gerade in dem Moment, wo dann Stille war. Bis dahin hatte ich das Gefühl, dass ganz sehr so eine Schwere da ist. Das, was irgendwie jeden so drückt. Und in diesem Moment der Stille war es mir so, als kommt eine Ruhe und eine Decke, die es nicht zudeckt, aber die wie die Hand drauflegt und sagt, ja, ich weiß. Und wo plötzlich Dinge sich ein Stück gelöst haben. Wo plötzlich so was reinkam, wo man gemerkt hat, ja, es gibt da einen Gott, der nicht fern ist, sondern der mit diesen durchbohrten Händen auf jedem Einzelnen von uns so ruht und sagt, ja, ich weiß. Und ja, ich hab's getragen. Ja, ich habe den Preis bezahlt. Und ja, ich stehe mit dir. Du bist nicht allein. Und jetzt weiß ich noch nicht, wie ich den Umschwung zur Predigt hinkriege. Ich bete auf jeden Fall mit uns und dann schauen wir, was uns der Bibeltext heute mitgeben möchte. Vater im Himmel, wir sind so überwältigt und dankbar. Und wir sind hier, so wie wir sind, im Hier und Jetzt, mit allem, was uns schwer ist, mit allem, was in uns schreit, was Lasten sind. Wir stehen vor dir und fragen uns manchmal, warum? Warum ändert sich nichts? Warum greifst du nicht ein? Und dann bricht so ein Stück Himmel durch und wir merken, Vater, wie du da bist und wie du um alles weißt. Und dafür danken wir dir. Und danke für dein Wort, was du uns gegeben hast, was uns Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung ist. Heiliger Geist, teil du aus und sprich zu uns. Amen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Text diesmal sehr zeitig, schon am Montag, direkt rausgesucht und habe mich festgelegt, dass das der Text wird, der diesmal dran ist. Und ich fand es spannend, wie durch die Woche hindurch dieser Text immer wieder sichtbar geworden ist und irgendwo mit Beispielen deutlich. Ich lese uns Galater 5 ab Vers 25 bis 6 Vers 10. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Werk überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit dem anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die, wie wir durch den Glauben, zur Familie Gottes gehören. Der Bibeltext. Und da ist enorm viel drin. Ich habe eine Auswahl getroffen, weil alles können wir heute nicht besprechen. Dann wird es ein bisschen viel. Um den Text wirklich in der Tiefe zu verstehen und leben zu können, macht Paulus erstmal ein was deutlich. Wir müssen klären, in welchem Zustand sind wir. Sind wir im Zustand des Fleisches oder sind wir im Zustand des Geistes? Das ist der erste Punkt, wo wir uns kurz mit beschäftigen müssen und wo wir schauen müssen, was bedeutet das eigentlich, im Fleisch oder im Geist zu sein. Der zweite Punkt, das sind die Lasten, die wir als Christen zu tragen haben oder mit denen wir konfrontiert sind. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt ist das Prinzip, der dritte Punkt ist das Prinzip von Saat und Ernte, von dem Paulus hier schreibt. Erstens, Fleisch oder Geist. Was meint die Bibel da damit? Also ein was kann ich euch schon verraten, wer jetzt an Fleisch denkt und sofort so den Sonntagsbraten vor Augen hat, Rouladen, Sauerbraten, Schweineschnitzel oder was es auch vielleicht heute bei euch auf dem Mittagstisch gibt und auf das ihr euch schon freut, das meint Paulus nicht. Fleisch im biblischen Sinne bezeichnet die rein menschliche Natur. Alles das, was vergeht, was der Mensch aus sich selber ist, was er kann, zusammengefasst alles menschliche Sein. Die Bibel spricht davon, dass wir im Fleisch geboren werden und gleichsam da drin gefangen sind, Sklaven der Sünde sind. Das bedeutet es, im Fleisch zu sein. Das bedeutet gleichsam, wir können eben nicht aus unserer eigenen Haut heraus. Auch im geistlichen Bereich sind wir Gefangene, Gefangene der Sünde. Fleisch beschreibt also den Zustand des Menschen ohne Gott, der vollkommen auf sich selber und seine Ressourcen vertrauen kann und nur das zur Verfügung hat. Im Geist zu sein, ist das Gegenteil. Im Geist zu sein bedeutet oder meint das, was wir von Gott empfangen, was wir von ihm bekommen, was Gott in uns und durch uns tut. Es bedeutet eine neue Lebensweise, nämlich nicht mehr unter dem Gehorsam, unter Versklavung der Sünde getrennt von Gott leben zu müssen, sondern der Mensch im Geist hat durch Jesus Christus sich erretten lassen. Ihm ist das, was am Kreuz getan, was Jesus am Kreuz getan hat, wo er verlassen von Gott und Mensch alle Sünde, Schuld und Gottesferne erduldet hat, das ist ihm offenbar geworden. Das, was wir gesungen haben, Jesus, meine Hoffnung lebt, gestorben für dich. Und das ist nicht nur eine vage Sache, die ich mal gehört habe und die ich vielleicht für ja bejahe, sondern es ist mir ganz persönlich nahe gekommen. Und ich weiß, das, was da am Kreuz passiert ist, ist wegen mir geschehen. Ich sehe mich dort drin. Ganz persönlich. Und diese durchbohrten Hände gelten mir. Und das persönlich zu empfangen, ist nichts, was man verdienen kann. Deswegen sagt Paulus in Epheser 2, Vers 8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Du kannst dir es nur schenken lassen. Und wenn Gott dir dieses Geschenk macht, dann lehn es nicht ab, sondern dann nimm es dankbar an und sag ja dazu. Und trenn dich von dem, was dort nicht hingehört. Weil da, wo Gnade sichtbar wird, da, wo Errettung deutlich wird, bedeutet es ein Umkehren, ein Weg von etwas hin zu Gott. Das nennt die Bibel Buße. Umkehr. Sich von diesen Dingen abwenden, von den eigenen Möglichkeiten, von der eigenen Begrenztheit hinwenden zu Gott. Ich habe es versucht, in einem Bild zu machen. Und mir ist da als erstes das Bild aufgefallen, im Geist, im Fleisch. Und ja, das hängt jetzt ganz sehr, aber mir ist politische Immunität eingefallen. Wenn Politiker gewählt werden und werden in den Bundestag gewählt, dann ist es etwas, wo sie gewählt, erwählt werden von Menschen. Und mit diesem Einzug, mit diesem Nehmen des normalsterblichen Bundesbürgers in den Bundestag, bekommt er politische Immunität, qua Amt, weil er gewählt ist. Er wird aus diesem Normalen herausgenommen und ist jetzt plötzlich ein Volksvertreter. Und für den gelten andere Maßstäbe. Aber es bedeutet auch, dass er politisch Immunität hat, das heißt, nicht mehr anklagbar ist im juristischen Sinne. Wie gesagt, das hängt jetzt ein bisschen, aber wenn wir es übertragen aufs Geistliche, wir sind aus diesem eigenen, aus diesem fleischlichen, aus diesem nur auf uns geworfen, sind wir herausgenommen, aus unserer Gerechtigkeit, wo wir die ganze Zeit versuchen, irgendwie selber mit dem Hintern an die Wand zu kommen und vor Gott gerecht zu werden. Gott nimmt uns dort raus und versetzt uns in Christus, im Geist. Und das bedeutet, wir gehen ans Kreuz. Wir sterben dieser Sünden. Und jetzt gilt nicht mehr unsere Gerechtigkeit. Jetzt sind wir nicht mehr verklagbar, weil wir in Christus sind, weil wir im Geist sind. Römer 8, Vers 1 sagt, so ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Dort gibt es keine Anklagepunkte mehr. Warum? Weil alles auf Jesus gerichtet wurde. Du wurdest aus einem Zustand herausgenommen und wurdest in einen neuen Zustand gepflanzt, hineingenommen. Ein anderes Bild, was vielleicht ein bisschen einfacher ist. Stell dir vor, du sitzt in einem Zug und dieser Zug fährt volle Röhre Richtung Verdammnis und Abgrund. Und du näherst dich dem Abgrund und du merkst, ich komme hier nicht raus. Du versuchst im Zug entgegen der Fahrtrichtung zu laufen, aber es ändert nichts daran, du kommst aus diesem Zug nicht raus. Und es ist unweigerlich, dass dieser Abgrund dich schlucken wird. Die Botschaft der Rettung von Jesus Christus ist, Jesus kam in diesen Zug, um die Leute aus diesem Zug zu befreien. Und in einen neuen Zug zu versetzen. In diesen Zug, der in Richtung Ewigkeit fährt. Bei Gott, mit Gott. Und über diesem Zug ist ein offener Himmel. Ganz andere Voraussetzungen. Und Paulus sagt uns jetzt, und jetzt komme ich wieder zu unserem Predigttext, das war ein bisschen längerer Ausweg oder ein längerer Umweg, wer jetzt in diesen Geist hineingenommen ist, der soll jetzt auch dementsprechend handeln. Der soll so leben im Geist. Der soll leben nach dieser neuen Stellung, die er hat, nach dieser neuen Identität, die er erhalten hat. Und das bedeutet, im Geist zu wandeln, mit dem Geist ganz normal zu leben. Von mir aus, wenn man es ein bisschen romantisch verklären will, mit dem Geist Händchen halten und so durchs Leben gehen. Wie man es vielleicht mit seinem Ehepartner tut. Im Einklang zu sein mit diesem Geist, dem Geist zu folgen. In so einer Intensivität und in so einer Beziehung und Intimität zu sein. Wer im Geist ist, soll im Geist wandeln. Das sagt Paulus. Und er macht das, indem er es ein bisschen aufdröselt. Was bedeutet es nicht? Es bedeutet nicht, dass wir überheblich auftreten. Jesus kam zu dienen und nicht, um sich dienen zu lassen, obwohl er als Gott jedes Recht dazu gehabt hätte. Christen leben zur Ehre Gottes, nicht für die eigene Ehre. Es geht ihnen nicht um ihren Ruhm und ihre Ehre. Ja, wir brauchen Anerkennung. Und es ist gut, wenn wir Anerkennung auch von anderen bekommen. Aber das ist nicht das Endziel, was wir haben. Sondern unser Ziel ist, zur Ehre Gottes zu leben, weil wir wissen, dass wir von ihm alles bekommen, was wir brauchen. Wir sollen einander nicht provozieren, herausfordern. Den anderen so lange gängeln, bis er mir endlich mal Recht gibt und mir zustimmt, dass ich die alleinige Wahrheit habe. Sondern Christen achten den anderen und lassen ihm seine Originalität. Lassen ihm und gestehen ihm zu, dass ihn Gott vielleicht zu einem anderen Dienst berufen hat als ich. Und wo ich der Meinung bin, aber jeder muss das machen, was ich mache und muss es genauso tun. Und wir sollen nicht neidisch aufeinander sein. Christen brauchen sich nicht zu sorgen, dass sie so zu kurz kommen, weil sie einen Gott haben, der sie versorgt und der sie sieht und ihre Nöte kennt. Das ist einerseits das, was sie nicht tun sollen. Nicht überheblich auftreten, nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Positiv ausgedrückt macht es Paulus deutlich, dass wenn jemand von einem Fehltritt verleitet wird oder übereilt wird, dass die, die geistlich sind, demjenigen wieder zurechthelfen sollen. Zurechthelfen, das können wir uns vorstellen, das ist eine Schulter ausgekugelt und die kriegst du alleine im Normalfall nicht wieder rein. Da brauchst du jemanden, der dir hilft. Du brauchst jemanden, der dir zur Hand geht und das Ding wieder reinklackt. Und wir als Christen, wir sollen im Geist der Sanftmut demjenigen wieder zurechthelfen. Und deswegen sagt Paulus die Geistlichen unter euch. Und das ist ein ganz schöner Hammer. Weil Paulus sagt damit im Galaterbrief und in die Gemeinde in Galatien hinein, hey, es gibt geistliche und es gibt fleischliche Christen unter euch. Es gibt welche, die wurden von Gott errettet und haben sich entschieden, wieder auf ihre eigenen Möglichkeiten zu vertrauen. Und das war das Problem der Galater. Galater 1, Vers 6 und 7, da sagt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und Galater 3, Vers 1 bis 3 sagt er dann, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig im Geist, im Fleisch vollenden? Das Problem der Galater war, die haben sich von Gott Vergebung geben lassen und haben gemerkt, hey, wir sind errettungsbedürftig, haben sich erretten lassen. Und das Kreuz war ihnen deutlich im Leben sichtbar. Und sie sind hingekommen, haben ihr Leben aufgeräumt, haben Buße getan und sind umgekehrt. Und danach haben sie sich entschieden, und jetzt müssen wir es selber zu Ende bringen. Und sobald sie irgendwas gefunden haben, wo das Gesetz sagt, so musst du als Christ unterwegs sein, das will Gott von dir, haben sie Kraft ihrer Wassersuppe versucht, irgendwie aus sich herauszupressen. Und haben sie versucht, selber zu heiligen. Und sie haben es aus sich heraus gemacht. Aus ihrem Fleisch, aus ihren Anstrengungen. Und da sagt Paulus, das ist hinfällig. Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Meinung seid, dass es so funktioniert? Der einzige Weg, wie wir Gott ähnlich werden, ist über Golgatha. Ist, indem wir selber sterben. Unseren Anstrengungen. Und sagen und kapitulieren, wir können es nicht. Wir brauchen dieses Werk des Kreuzes in unserem Leben. Und das ist anstößig. Weil wir es doch als Christen besser wissen müssten, oder? Wir müssten es doch irgendwann mal auf die Kette kriegen und dann gehen wir selber los und versuchen es im Fleisch zu vollenden. Und deswegen gibt es in Christenheit so viel Heuchelei, so viel Masken, so viel Unehrlichkeit, weil wir der Meinung sind, so können wir uns dem anderen nicht zeigen. Und da sagt Paulus, ihr, die ihr geistlich seid, bringt im Geist der Sanftmut jemanden, der von dem Fehltritt übereilt ist, bringt ihn wieder zurecht. Und dann komme ich zu den Lasten. Drei Stück finden sich im Text. Der erste in Vers 2, wo es dort heißt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Diese Last, die hier beschrieben ist, sind die Not, die Beschwernisse, die uns im Leben immer wieder widerfahren. Das sind Sorgen. Das sind Dinge, die uns niederdrücken und die uns den Glauben madig machen wollen. Und ich glaube, da könnte jetzt jeder unzählige Beispiele aus seinem eigenen Leben bringen. Die Dinge, wo man fast dran verzweifelt. Und jetzt sagt Paulus, tragt die miteinander. Tragt einander die Lasten. Ihr müsst es nicht selber machen. Euch euer Rucksäckel backen und jeden durch wieder die Lasten dort einknüppeln. Drauf und dann beschwert bis zum geht nicht mehr durch den Tag. Tragt einander. Tragt miteinander. Nehmt Anteil. Und das Spannende ist, als ich über diesen Vers nachgedacht habe, ist mir was aufgefallen. Wenn ich eine Last, die mir zu schwer ist, oder wo ich dran verzweifle, weil ich selber keinen Ausweg finde, jemand anderem gebe und sage, hey, würdest du mit mir tragen? Mache ich mich A offen, ich mache mein Herz offen und ich lasse denjenigen Anteil haben, was in meinem Leben Phase ist. Das ist das eine. Ich weiß, da ist jemand, zu dem ich kommen kann und der weiß, das ist gerade das Problem. Das ist das eine. Das andere ist aber in dem Moment, wo ich die Last dem anderen mal gebe und Paulus sagt, er tragt einander die Lasten und vielleicht von ihm dann auch eine Last bekomme und ich es wirklich so mache, dass ich diese Last nehme, dem anderen gebe, von mir aus eine Woche lang und ich trage die Last des anderen, befreie ich mich aus meinem Innendenken. Aus meiner Nabelschau, wo ich die ganze Zeit gucke, ändert sich's schon? Habe ich die Last jetzt wirklich abgegeben? Ist die Sorge weg? Naja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Und in dem Moment trage ich die Last des anderen und ich bete für ihn und vielleicht und bin ganz neu offen, dass Gott da vielleicht auch reinspricht, dass er was weitergeben kann, dass ich was weitergeben kann, dass ich zum Segnenden werde in diesem Ding. Kann was ganz Befreiendes, kann was ganz Verbindendes sein. Und ich fand das so spannend, wo wir gestern hier saßen und wir mit einer Runde Wie geht's mir? Begonnen haben. Und wo plötzlich die ganzen Lasten geburzelt kommen. Und wo wir einander Anteil gegeben haben, wie dreckig es uns eigentlich teilweise geht. Und wie keiner oberlehrerhaft kam und gesagt hat, ne, du musst einfach mal. Sondern wo es ein Zuhören war und ein Miteinander beten. Und ist es nicht das, wonach wir uns sehen? Nach so einer ehrlichen Gemeinschaft? Das ist die eine Last. Dann sagt aber Vers 5, und jetzt wird es irgendwie ein bisschen komisch. Jeder hat nämlich seine eigene, ganz persönliche Last zu tragen. Hä? Ich denke, wir sollen sie teilen. Paulus, entscheide dich doch mal. Das Wort, was hier verwendet wird, ist die persönliche Rechenschaftspflicht, die ich vor dem Richterstuhl Gottes habe. Wo ich selber vor ihm irgendwann offenbar werde und sichtbar werde und Verantwortung für mein Leben habe. Und wo wieder das Kreuz die Vorzeichen ändert. Wenn ich dort hintrete und sage, ich aus meiner Kraft heraus habe das versucht und das versucht und das versucht und ich habe mich hier bemüht und ich habe hier alles gegeben und auf mich selber vertraue, werde ich vor den Richterstuhl Gottes kommen und Gott wird sagen, das reicht niemals. Aber wenn ich aufs Kreuz schaue und wenn ich sage, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass am Tag des Gerichts Gott zu mir kommt, Jesus sich zu mir setzt und sagt, ich habe alles gemacht. Der ist freigesprochen, ich habe alles auf ihn, ich habe alles genommen. Alles, was da gewesen wäre, was ihn hätte verklagen können. Das habe ich getragen am Kreuz und er ist frei. Die Schuld hat mich getroffen. Und diese Last immer wieder vor Gott abzulegen, wo wir merken, das sind noch Dinge, die uns von Gott wegziehen wollen. Das ist der Weg der Heiligung, immer wieder am Kreuz offenbar zu werden und zu sagen, ich brauche diese Vergebung. Ohne das kann ich nicht leben. Und dann ist es aber was Befreiendes, weil da diese durchbohrten Hände sich auf uns legen und sagen, ich weiß es doch, mein Kind, und ich habe es getragen, ich habe es bezahlt. Ich habe es hinweggenommen. Vertrau mir, ich bring dich durch. Der dritte Punkt, wer am Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das ist eine Last, die ganz praktisch ist. Ganz häufig wird das mit dem Zehnten abgeklungen. Gib den Zehnten, dann kann derjenige, der in der Gemeindeleitung ist, oder in dem Fall jetzt ich finde das irgendwie komisch, darüber zu predigen, während ich hier vorne stehe. Also, aber okay, steht hier, also machen wir's. Damit der Lebensunterhalt, da wird ganz häufig einfach bloß, dass das Auskommen gesichert ist. Aber ich glaube, es meint mehr. Und da meint es dann eben alle, die in der Gemeindeleitung sitzen und die Verantwortung übernehmen. An allem Guten. An der Ermutigung, die ich selber erfahre, wo Gott mir Ermutigung gibt. Ich stelle das zur Verfügung und ich ermutige andere damit. Die, die mich unterrichten, die, die mich lehren im Evangelium, denen sage ich, hey, das hat es in mir ausgelöst. Hier ist mir Gott begegnet. Da habe ich eine Gebetserhörung erlebt. Und wir ermutigen uns gegenseitig. Da wird füreinander gebetet und da wird vielleicht auch manches prophetisches Reden und mancher Eindruck weitergegeben. Und man nimmt Anteil an dem, was auch Sorge bei den Einzelnen ist. Ich glaube, das meint, an allem Guten Anteil zu haben und geben. Und den letzten Punkt, Saat und Ernte, mache ich kurz, weil wir das immer schon mal gehört haben, auch wenn das ein wichtiger Punkt ist, vielleicht predige ich da einfach mal einzeln darüber. Paulus unterscheidet hier. Wir können auf das Fleisch sehen, das heißt auf unsere eigenen Möglichkeiten, wo wir es alles von uns abhängig machen und wo wir unsere Gerechtigkeit von uns abhängig machen, wo wir unseren Erfolg von uns abhängig machen, wo wir alles in uns versuchen zu lösen. Und dann sagt hier Paulus, und wir werden Verderben ernten. Ganz krass übersetzt, wir werden Zerstörung dadurch ernten, weil wir uns selber dabei kaputt machen. Ja, wir haben eine Verantwortung, ja, wir sollen die einsetzen. Versteht das bitte nicht falsch. Aber wenn wir nur auf uns vertrauen, als Christen, die es eigentlich besser wissen könnten, die eigentlich wissen, hey, wir sind berufen, vom Kreuz her zu leben, aus Gnade heraus, aus einem Hören, aus einem Stillwerden und aus einer Kraft sammeln, wo ich weiß, es ist nicht von mir abhängig, sondern von dem, der mich erwählt hat. Und davon loszugehen, das befreit einerseits und das hindert uns oder ja, darauf, alles von uns abhängig zu machen. Oder wir sehen auf den Geist und das, die Frucht des ewigen Lebens, nicht erst im Himmel, ja auch, aber das ewige Leben beginnt im Hier und Jetzt. Das ist eine andere Lebensqualität. Da bricht der Reichtum Gottes durch. Und da sagt aber Paulus, da brauchen wir einen langen Atem. Wir sollen nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das Gute ist da, wo du sähst auf Geist. Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt, wo du ernten wirst, wenn du dranbleibst, wenn du aushältst. Einerseits hier irdisch, aber auch andererseits, wir sammeln Schätze im Himmel und die werden wir ernten. Das ist die Verheißung, das ist das Versprechen des Paulus. Und so ermutigt er uns, solange wir noch dazu Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, aber ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ich möchte schließen mit einem Text, der mich in einer gewissen Form gefunden hat, würde ich sagen. Klingt ein bisschen verklärt, aber was soll's. Und der nochmal ein bisschen was von dem aufnimmt, was wir heute haben. Wenn Ohnmacht quält, wenn Last bedrängt, wenn Frieden weicht, wenn Hast ereilt, dann laufe ich los, dann lasse ich los, ich schreie auf, ich breche aus, ich laufe los. Wohin genau? Ich weiß es kaum. Setz Schritt um Schritt, gehe. Stolpere, irre weit. Wohin? Wohin? Muss glauben, muss vertrauen. Du bringst mich durch. Hast es bereits getan, so tue es nochmal. Im Zweifel, im Fragen, bist du doch nicht fern. Will hörend empfangen, glaubend verstehen, sehend erahnen, in Wirklichkeit sehen. Das ist mein Wunsch, das Ziel meines Seins. Amen. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Und um diese Predigt in einem Punkt vielleicht dann doch noch praktisch werden zu lassen, habe ich hier vorne ein kleines Körbchen mit weißen Zetteln. Unterschiedlicher Größe. Und die Möglichkeit, während des Liedes hier vorzukommen und eine Last so konkret wie möglich aufzuschreiben und sie in das andere Körbchen, was leer ist, reinzuwerfen. Dann werde ich mit uns nochmal ein Gebet sprechen, dann werde ich uns unter den Segen Gottes stellen. Und dann ist die Möglichkeit, weil wir das ja gehört haben, tragt einander die Lasten, dass eventuell diejenigen, die hier einen Zettel genommen haben und gesagt haben, ich lege die Last hier rüber, ich werfe sie auf irgendjemand, der dann diesen Zettel zieht und mitnimmt und eine Woche lang dafür betet. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche zum Erntedankfest passiert. Ihr könnt euren Namen auf den Zettel schreiben. Dann gibt es jemanden, der kann euch ganz konkret nachfragen. Und der kann ganz konkret gucken, hey, was hat sich in der Woche getan? Das ist eine Einladung, das ganz praktisch werden zu lassen. Und ich bitte euch, und das ist vielleicht die größte Herausforderung, diese Sorge, diese Last, die ihr hier reingeworfen habt, also hier rein dann werft, hier geschrieben, da geworfen, dass ihr sie wirklich eine Woche lang in der Hand des anderen lasst, von dem ihr vielleicht erstmal nicht wisst, wer sie getragen hat oder wer sie mitgenommen hat. Und dann steckt es euch in die Tasche. Und jedes Mal, wenn ihr in die Tasche greift und erinnert werdet, sprecht ein kurzes Gebet. Und nehmt euch vielleicht auch eine gewisse Zeit durch die Woche hindurch, wo ihr ganz konkret für diese Person, für dieses Anliegen betet. Und vielleicht ist es dann was, wo wir nächste Woche erleben, wie einige Gebetserhörungen plötzlich deutlich werden und wo wir merken, ja, da ist es leichter geworden. Das ist die Einladung, während wir das Lied hören. Versucht es so konkret wie möglich zu machen. Das ist die Herausforderung.
Lege ein Neues.
Als letzter Punkt, bevor wir dann zum Segen kommen. Nachdem wir gestern den Tag hatten, habe ich gemerkt, wo ich in meiner Wohnung war, nee, das geht jetzt nicht. Und bin auf den Berg gefahren. Habe mir dort was zu trinken mitgenommen, habe mich dort oben hingesetzt und habe einfach mal in die Ferne geschaut. Und gestern so 6:30, 6:45 war der Himmel noch komplett wolkenverhangen. Da war fast kein Durchkommen. Und ich habe erstmal in dieses Graue hineingeschaut und dachte, boah, ja, genau, so fühlt es sich häufig an. Und dann war es aber so, dann ging die Sonne langsam unter. Und dann kam hinten, hattest du ganz kleine, dünne Stellen, wo diese Abendröte durchgebrochen ist. Und wo so, manchmal kennt man so diese kitschigen Bilder, wo der Lichtstrahl so durchbähmt. Das war in dem Fall nicht so. Aber trotzdem, dieses Durchbrechen der Sonne, das war mir so ein Trost. Weil ich gemerkt habe, ja, es gibt immer so dünne Stellen, da bricht was durch. Da kommt so ein kleiner Lichtstrahl Gottes und der trifft und der ermutigt und der hilft plötzlich auf. Und einerseits dürfen wir das immer wieder für uns erwarten und ersehnen, aber auf der anderen Seite sind wir genauso berufen, eben dieser Lichtstrahl zu sein. Und dafür möchte ich uns für die Woche segnen, dass wir genau mit dieser Erwartung dort auch hineingehen. Und dass wir erleben wieder, wie das Angesicht des Höchsten, dieser Friede Gottes über uns ist. Wie er uns begegnet und wie wir dadurch fähig werden, anderen zu begegnen. Deswegen steht gern auf zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir, auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn.